Er betrat das Badezimmerchen. Klein, weiß gekalkt, der Fußboden raue Ziegel, in seiner Mitte das Loch, durch das das Wasser abfloss. Die Wanne war eine Art ovaler Zubau, ungeheuer groß, in lackiertem Eisenblech, außen gelb und innen grau, auf vier kräftigen Holzfüßen. An einen Nagel in der Wand war ein Badetuch gehängt. Auf einem der Strohstühle die Wäsche zum Wechseln, auf einem anderen ein Kleidungsstück, das noch vom Koffer her die Falten aufwies. Neben der Badewanne ein mächtiges Stück rosa Seife, eine große Bürste, ein zusammengeknotetes Taschentuch, die Kleie enthaltend, die ins Bad getan einen milchigen Duft ausströmen würde, und ein riesiger Schwamm, wie sie ihm der Verwalter von der Insel Salina schickte. Vom Fenster her, das ohne Schutz war, drang die Sonne gewaltsam ein. Er klatschte in die Hände. Zwei Diener traten ein, jeder trug zwei Eimer, in denen das Wasser schaukelte, in dem einen das kalte, im anderen kochend heißes. Sie gingen etliche Male hin und her, die Wanne füllte sich. Er prüfte mit der Hand die Temperatur, es war gut so. Er hieß die Diener hinausgehen, entkleidete sich, tauchte ein. Unter der übermäßigen Masse schwappte das Wasser ein wenig über. Er seifte sich, er striegelte sich, die Wärme tat ihm gut, sie lockerte ihn. Schon war er nahe daran einzuschlafen, da wurde an der Tür geklopft. Mimi, der Kammerdiener, trat schüchtern ein. »Pater Piron fragt, ob er Euer Exzellenz sogleich sehen könne. Er wartet hier nebenan, bis Euer Exzellenz aus dem Bad kommen.« Der Fürst war überrascht. »War etwas Schlimmes geschehen? Dann war es besser, es ohne Verzug zu erfahren. Nichts da, lass ihn sogleich eintreten.« Don Fabrizio war von der Eile Pater Pirons beunruhigt. Ein wenig darum und ein wenig aus Ehrfurcht vor dem priesterlichen Gewand beeilte er sich, aus dem Bad zu steigen. Er rechnete damit, dass er das Badetuch umlegen könne, bevor der Jesuit einträte. Aber es gelang ihm nicht. Und Pater Piron trat gerade in dem Augenblick ein, da er, von dem seifigen Wasser nicht mehr verhüllt, von dem provisorischen Schweißtuch noch nicht umkleidet, sich völlig nackend aufrichtete wie der farnesische Herkules und dazu noch dampfend, während ihm vom Halse, von den Armen, vom Leib, von den Schenkeln das Wasser in Strömen herabfloß, wie die Rhone, der Rhein, die Donau, die Etsch kreuz und quer von den Alpenjochen laufen und sie netzen. Das Panorama des Riesenfürsten im adamitischen Zustand war für Pater Piron unerhört. Vom Sakrament der Buße auf die Nacktheit der Seelen vorbereitet, war er es weit weniger auf die der Körper. Und er, der nicht mit der Wimper gezuckt hätte beim Anhören der Beichte, nehmen wir an, eines blutschänderischen Liebeshandels, wurde beim Anblick dieser unschuldigen Titanennacktheit verwirrt. Er stammelte eine Entschuldigung und machte Miene, sich zurückzuziehen. Aber Don Fabrizio, verärgert, dass er sich nicht bei Zeiten hatte bedecken können, wandte natürlicherweise seine Missstimmung gegen ihn. »Pater, seid nicht töricht, gebt mir lieber das Badetuch und helft mir, wenn es euch nicht missfällt, mich abzutrocknen.« Sogleich danach kam ihm ein kleiner Streit, den er einmal mit ihm gehabt, wieder in den Sinn. »Und hört auf mich, Pater, nehmt auch ihr ein Bad.« Befriedigt darüber, dass er jemanden, der ihm so viele moralische Ermahnungen zukommen ließ, eine hygienische hatte geben können, wurde er wieder ruhig. Mit dem oberen Rand des Tuches, das er endlich erhalten hatte, trocknete er sich Hals und Haar, während ihm der gedemütigte Pater Piron mit dem unteren Rand die Füße abrieb.